So, und dann gibt es aber auch immer wieder die Aussagen, Forschungen, Untersuchungen, die sagen, Fehler sind sogar etwas Wunderbares. Ohne Fehler gibt es keine Entwicklung. Gute Entscheidungen sind das Ergebnis von viel Erfahrung, sagen diese Leute. Und wie bekommt man Erfahrung? Indem man handelt und Dinge ausprobiert. Und dabei macht man natürlich auch Fehler. Aber je mehr Fehler man macht, desto mehr Erfahrungen gewinnt man auch. Umwege, sagt man, erhöhen die Ortskenntnis. Wenn Sie also in Zukunft bessere Entscheidungen treffen wollen, stand in einem Artikel über Fehler, dann machen Sie einfach mehr Fehler. In der Praxis haben die meisten von uns aber doch Angst davor, einen Fehler zu machen. Und das kommt natürlich durch unsere Erziehung. Für Fehler bekamen wir nämlich schon in der Schule schlechte Noten. Und zu Hause wurden wir dafür ausgeschimpft. Und auch im Beruf werden Fehler immer noch rigoros geahndet. Dabei könnte man sich in einer Firma doch darüber freuen, dass ein Mitarbeiter an Erfahrung gewonnen hat und somit wertvoller für das Unternehmen geworden ist. In der Gesellschaft und in der Gemeinde werden Fehler also bestraft und nicht gefördert. So kommt es natürlich, dass die meisten sich große Mühe geben, keine Fehler zu machen. Und was ist das beste Rezept dafür, keine Fehler zu machen? Am einfachsten ist es, wenn man möglichst wenig tut. Keine Entscheidung trifft, alles genau abwägt, möglichst wenig ausprobiert. Denn wer nicht handelt, der macht auch keine Fehler. Wenn die ersten Nachfolger Jesu von solchen Sicherheitsgedanken geprägt gewesen wären, dann wäre die Jesusgemeinde in Jerusalem innerhalb einer Generation ausgestorben. Die Bereitschaft, die Botschaft Jesu in die heidnische, nicht-jüdische Welt zu tragen, was eigentlich ein Fehler war, war absolut lebensnotwendig. Und auch dabei, wie sie das getan haben, gab es massenhaft viele Fehler und Fehlentwicklungen. Aber diese Fehler waren unerlässlich als Lernerfahrungen. Und da fragt man sich doch, warum gibt es bei dieser Vorbildlage heute immer noch so viele Christen, die nicht bereit sind, über ihren Glauben mit anderen zu reden? Hier sind einige Antworten, die Menschen auf diese Frage gegeben haben. Ich habe Angst, dass ich Schaden anrichten könnte. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht wäre ich nicht in der Lage, Fragen zu beantworten. Es könnte der Eindruck entstehen, als ob ich fanatisch bin. Ich könnte aufdringlich wirken. Ich habe Angst, ich könnte dabei versagen. Ich habe Angst, ich könnte scheinheilig wirken. Kurzum, ich habe Angst, Fehler zu machen. Natürlich sind diese Ängste alle verständlich und nachvollziehbar, aber sie dürfen doch nicht ausschlaggebend sein. Denn die Christen sind dazu beauftragt, ihre Hoffnung nicht für sich zu behalten und die Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, in der Welt zu verströmen. Natürlich ist dabei niemand verpflichtet, aufdringlich zu sein oder wie ein Fanatiker aufzutreten. Es genügen ja auch zunächst mal nur kleine Akte der Liebe. Es gibt aber so eine schöne Geschichte von Dwight L. Moody, die das illustriert. Das war ein Erweckungsprediger in Chicago im 19. Jahrhundert. Er organisierte Veranstaltungen, bei denen er versucht hat, missionarisch zu wirken. Und nach einer solchen Veranstaltung, da kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, mir gefällt nicht, wie Sie das machen. Da erwidert Moody, mir gefallen meine Methoden auch nicht. Wie versuchen Sie, Menschen für Christus zu gewinnen? Und die Frau erwiderte, aber ich versuche gar nicht, Menschen für Christus zu gewinnen. Da sagt Moody, dann gefallen mir meine Methoden doch besser als Ihre Methoden. Moody wusste um seine Fehler und er wäre um der Liebe willen bereit gewesen, auch etwas anderes zu machen. Jeder Versuch, Menschen für die christliche Hoffnung zu gewinnen, wird mangelhaft und fehlerhaft sein. Aber die Alternative wäre Nichtstun. Und Nichtstun bedeutet tödlichen Stillstand. Also tun wir doch lieber etwas. Müssen wir dann vielleicht von der Norm abweichen, um voranzukommen? Müssen wir Fehler machen, um zu verstehen, wie sehr wir von Gott geliebt sind? Müssen wir sündigen, um Gottes Gnade groß erscheinen zu lassen? Paulus meint nein im Römerbrief. Da sagt er in Römer 6,1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Aber Jesus sagt in Lukas 7, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wer also viel vergeben bekommt, der liebt viel. Dazu muss er vorher aber erst einmal viel gesündigt haben. Aber wer viel vergeben bekommen hat, der hat Gottes Liebe verstanden. Der ist barmherziger mit seinen Mitmenschen geworden. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Kinder aus christlichen Elternhäusern, die immer davor bewahrt wurden zu sündigen, weil es einfach keine Gelegenheit gab oder der Strafdruck zu groß war, dass die oft sagen, ich weiß gar nicht, ob ich gerettet bin. Ich habe keine Heilsgewissheit, weil ich gar nicht weiß, wovon ich überhaupt errettet sein soll. Dürfen wir Christen also Fehler machen? Nun, der Schachmeister Savelli Tatagova hat einmal dazu gesagt, die Fehler sind sowieso schon alle da, sie müssen nur noch gemacht werden. Das ist so ähnlich wie mit den guten Werken, die Gott schon alle vorbereitet hat, in die wir auch nur noch reintreten müssen, um sie umzusetzen. Und auch der Apostel Johannes sieht die Sache so wie Tatakova, wenn er in 1. Johannes 1, Vers 8 sagt, dass wir alle Sünde haben. Wir in der Gemeinde, wir haben alle Sünde, und wer das Gegenteil behauptet, würde sich nur etwas in die Tasche lügen. Also ganz egal, ob wir dürfen oder nicht, wir begehen sowieso alle immer wieder Sünden und brauchen die Vergebung, die Johannes dann in 1. Johannes 1, Vers 9 erklärt.